Gestern Abend und heute Vormittag habe ich gespürt, dass Sie Menschen sind, die Deutschland lieben, die sich zu unserem Vaterland bekennen und die unter der Verhunzung unserer Geschichte leiden. Und das verbindet uns. Herr Pless hat mich gebeten, über den Inhalt meines neuen Buches und über das Entstehen des Buches vorzutragen. Das Buch heißt, wie eben schon genannt, 1939 Der Krieg, der viele Väter hatte, und im Untertitel Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg. Ich spreche also über die Vorgeschichte dieses Krieges. Wir haben vor 2 Stunden den Film über die sowjetischen Gräueltaten von Nemmersdorf gesehen. Wenn man heute einem Durchschnittsdeutschen etwas von Nemmersdorf erzählen will, wird der in der Regel antworten, das mag ja alles furchtbar gewesen sein, aber wir Deutschen haben diesen Krieg ja selbst vom Zaun gebrochen. Wir haben das also selbst verursacht, verschuldet. Was hier unausgesprochen mitschwingt, ist die gängige Auffassung, dass wir Deutschen diesen Krieg allein verursacht und verschuldet haben. Genauso geht es bei allen Diskussionen um den Bombenterror, um die Vertreibung und um den Raub der deutschen Ostgebiete. Immer heißt es, wir Deutschen haben den Krieg ja selbst verursacht und verschuldet. Wir müssen die Folgen deshalb klaglos tragen. 1967 hat der israelische Botschafter in Bonn, Asher Ben Nathan, einmal auf die Frage eines Journalisten, wer denn den Sechstagekrieg begonnen habe und wer die ersten Schüsse abgegeben habe, geantwortet, das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist. Und genau damit sind wir beim Thema meines Buchs und meines Vortrags. Was ist den ersten Schüssen von 1939 vorausgegangen? Ich kann Ihnen nun keine 560 Buchseiten in 60 Minuten referieren. Ich will deshalb ein paar Auszüge aus dem Buch und etwas über das Entstehen dieses Buches vortragen. Sie werden sich natürlich fragen, was mich dazu bewegt hat, über ein Thema zu forschen und zu schreiben, über das doch in Deutschland schon jeder alles weiß. Ich will es Ihnen sagen. Vor 6, 7, 8 Jahren lief in vielen deutschen Städten die sehr unsägliche Wehrmachtsausstellung. Und damals und zeitlich davor schon und seitdem in ununterbrochener Folge bekommen wir Bücher präsentiert, Zeitungsartikelserien, Kinofilme, Fernsehsendungen und Sendungsserien, die sich mit der trüben deutschen Vergangenheit befassen, mit den Verbrechen der Deutschen, insbesondere mit den Verbrechen der Wehrmacht und der Waffen-SS, mit den Missetaten unseres Volkes, mit der schwarzen Vergangenheit der Deutschen, mit dem Holocaust. Ich muss Ihnen sagen, dass ich das nicht so gefühllos habe wegstecken können, auch wenn ich als 1939 Geborener nachweislich weder Angehöriger der Waffen-SS noch der Wehrmacht gewesen bin, so bin ich doch Deutscher und diese ganzen Vorwürfe gegen mein Volk und ich kann sie nicht wegstecken, ich kann mich nicht wegdrehen und so tun, als ginge mich das nichts an. Und sehr viele der Vorwürfe gehen insbesondere gegen die Soldaten und das war nun mal fast 4 Jahrzehnte meine Zunft, auch da kann ich mich nicht wegdrehen und so tun, als wäre das eine andere Armee. Wir haben schließlich eine Kontinuität des deutschen Militärs seit dem 30-jährigen Krieg. Und wir gehören in eine Reihe und können nicht so tun, als wären das die Sünden anderer gewesen. Mich hat das bewegt und mich hat die Frage bewegt, was hat meine Vätergeneration dazu bewegt, nur 20 Jahre nach dem grässlichen Ersten Weltkrieg einem Diktator in einen neuen Krieg und durch einen neuen Krieg zu folgen. Ich habe, als mir das so durch den Kopf ging, geglaubt, 2 Indizienbereiche ausmachen zu können, die mir auf meine Frage eine Antwort würden geben können. Der erste Indizienbereich sind Hitlers Reden und der zweite die immense Aufrüstung zwischen 1933 und 1939. Ich habe angenommen, dass Hitler bei den unheimlich vielen Reden, die er gehalten hat, ja dem deutschen Volk irgendwann und in irgendwelchen Reden reinen Wein eingeschenkt hat, dass die Vätergeneration gewusst haben muss, wohin die ganze Politik läuft. Genauso habe ich angenommen, dass bei der Rüstung, heute würden wir sagen Hochrüstung, zwischen 1933 und 1939 der letzte Depp in Deutschland hätte merken müssen, dass das auf einen Angriffskrieg hinausläuft. Ich habe dann ungefähr ein halbes Jahr Hitlerreden studiert. Ich will Ihnen nun keinen Vortrag über Hitlerreden halten, auch keinen über Rüstung, möchte Ihnen aber sagen, wie ich von diesem Thema und dieser Fragestellung auf mein Buchthema gekommen bin. Also zunächst zu Hitlers Reden. Er hat das Buch Mein Kampf geschrieben, ein aggressives und antisemitisches Buch, das er mit 34 Jahren geschrieben hat. Und dann hat er in den Wahlkämpfen, um Kanzler zu werden und später in Regierungsverantwortung, eine unheimliche Zahl von öffentlichen Reden gehalten. Und ich habe zu meinem großen Erstaunen festgestellt, dass er in diesen Reden über alles spricht, was das Volk interessiert. Er hat seine Politik verständlich machen wollen. Er spricht über alles. Er hat ein Generalthema, das fast in jeder Rede vorkommt: Friede, Friede, Friede. Selbst in einer Vereidigungsrede vor Rekruten der Waffen-SS, unmittelbar vor Kriegsbeginn, spricht er noch davon, dass diese jungen Männer nun die Wacht fürs Vaterland halten sollen, und er spricht mit keinem Wort vom Krieg. Von daher hat die deutsche Bevölkerung offensichtlich bis 1939 Hitler für einen Friedenskanzler gehalten, und das, was er mal in Kampf geschrieben hat, ja, vielleicht als Jugendsünde abgetan, wahrscheinlich aber auch, weil Hitler sich von erheblichen Teilen aus Mein Kampf selber distanziert hat und später gesagt hat, ich habe das 1924 geschrieben unter ganz konkreten Bedingungen, die heute andere sind. Sodass viele Menschen gesagt haben, na gut, das war damals, jetzt redet er anders, jetzt handelt er anders. Und sie haben von daher keine Indizien gehabt, dass Hitler auf einen Krieg zusteuert. Nun werden sie sagen, wir kennen aber ganz andere Reden. Das sind die Reden, die er als geheime Reden vor geschlossenen Zirkeln gehalten hat. Die sind der deutschen Bevölkerung erst bekannt geworden durch den Nürnberger Prozess. Schluss damit also mit Reden. Die Vätergeneration konnte von den Reden her nicht annehmen, dass Hitler einen Krieg ansteuert. Nun zur Rüstung. Ich habe mal als junger Generalstabsoffizier für Rüstung gearbeitet im Ministerium und habe von daher immer noch im Hinterkopf, dass man ja nicht rüstet, um Geld gut zu investieren, sondern man rüstet, um sich gegen jemand zu verteidigen oder jemand anzugreifen oder jemandes Bündnispartner zu werden. Es gibt für Rüstung immer diesen jemand als Referenzsystem. Und wenn ich nun selber beurteilen wollte, ob die deutsche Rüstung ab 1933 erkennbar auf einen Angriffskrieg zulief oder etwa vielleicht auch nicht, dann musste ich wissen, was da jemand hat. Also das Deutschland umgebende Ausland, und zwar ganz konkret die Nachbarstaaten, die mit Frankreich gegen Deutschland verbündet waren. Und da bin ich an die Literatur gegangen und habe versucht, diese Daten herauszufinden, um zu sehen, was hatten wir denn 33, was hatten die anderen 1933. Und da habe ich zu meinem ganz großen Erstaunen festgestellt, dass die gesamte deutsche Nachkriegsliteratur, die erzählende Literatur, nichts, aber auch nichts über die Rüstung unserer Nachbarstaaten enthält, ausgenommen Marinerüstung, die gut dokumentiert ist. Nichts über Heere, nichts über Luftwaffen. Also, wenn ich die Daten kriegen wollte, musste ich an ausländische Literatur, und da habe ich mir englische, französische, amerikanische, tschechische und so weiter besorgt, gibt es ja alles in deutscher Übersetzung, und habe mir die Daten daraus zusammengetragen. Aber Historiker anderer Länder schreiben, wie deutsche Historiker, die Geschichte ihrer Länder natürlich nicht als Rüstungsgeschichte, sondern sie schreiben über Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, über alles insgesamt und dabei auch Rüstung. Und so habe ich also vieles gelesen und gefunden, wonach ich gar nicht gesucht habe. Unter anderem, dass eine ganze Reihe ausländischer Historiker ihren Regierungen der 20er und 30er Jahre vorwerfen, sie hätten den Zweiten Weltkrieg verhindern können, wenn sie es denn nur gewollt hätten. Und manche ausländische Historiker werfen ihren Regierungen von damals vor, dass sie den Krieg mit angeschoben haben. Ich hatte solches nie in deutscher Literatur gelesen, und da bin ich natürlich neugierig geworden. Habe mir dann weitere Literatur besorgt, dann habe ich geguckt, welche Quellen führen diese Herren an, und dann bin ich in die Quellen reingegangen, zum Teil in die regierungsamtlichen Dokumentenbände und zum Schluss in Archive, also in wirkliche Papierakten. Und dabei habe ich Dinge gefunden, die ich so nicht kannte. Ich fand das immer interessanter, je weiter ich gelesen habe, und irgendwann kam bei mir die Idee, dass muss eigentlich jeder Deutsche wissen, bring es zu Papier. Dann habe ich 4 Jahre gearbeitet, bis dieses Buch fertig geworden ist. Nun wissen Sie also, wie diese Buchidee entstanden ist. Um gerade den Gedanken Rüstung abzuschließen, lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, ich habe festgestellt, dass 1933, als wir 10 Heeresdivisionen in der Reichswehr hatten, die mit Frankreich gegen Deutschland verbündeten Nachbarstaaten, also die Riesen-Sowjetunion mal gar nicht mitgerechnet, dass sie im Frieden eine Überlegenheit an Friedensverbänden von 1:12 hatten. Und wenn sie die ausgebildeten und ausgestatteten Reserveverbände der Heere mitzählen, war die Überlegenheit fast auf den Punkt genau 1 zu 100. Exakt 1 zu 97,5. Wenn man dann noch im Gedächtnis hat, dass damals im Versailler Frieden, wir hatten Frieden mit allen Nachbarn geschlossen, dass in diesem Frieden französische Truppen in Deutschland einmarschierten und Grenzstädte oder Grenzregionen zeitlich begrenzt oder für Dauer besetzt hielten, französische Truppen, belgische Truppen, polnische Truppen, litauische Truppen, ohne dass die Reichswehr mit ihren 10 Divisionen das abwehren konnte, dann werden Sie verstehen, dass die Menschen von 1939 eine ganz andere Perspektive für dieses Problem hatten. Deutschland war wehrlos, es wurde immer wieder angegriffen, es marschierten immer wieder Truppen von Nachbarstaaten bei uns ein. Und da hat Otto Normalverbraucher in Deutschland gesagt, dem muss ein Ende bereitet werden, die Reichswehr muss wieder aufgerüstet werden. Und so ist schon sehr früh die Vorstellung geboren worden, dass das deutsche Heer etwa 50 Divisionen, Friedensdivisionen brauchte, um so respektabel zu sein, dass es nicht mehr angegriffen werden kann. Und so sind dann eben die 51 Divisionen unter Hitler aufgestellt worden, mit noch einmal 50 Reservedivisionen. Und damit hatte Deutschland auch nur ein 2,5 Tel dessen, was die anderen hatten. So, damit genug zum Thema Rüstung. Aber ich habe Ihnen gesagt, wie ich von dem einen Thema auf das andere gekommen bin, nämlich auf die spannende Frage, wie ist dieser Zweite Weltkrieg eigentlich zustande gekommen? Mein Wissen, bevor ich dieses begann zu bearbeiten, war das, was jeder Deutsche denn so hat, die Zeitungsartikel oder Fernsehsendungen, die irgendwo die Wirkung auf einen hinterlassen haben, und ganz bedeutend die Schulbuchliteratur. Die hat auch mich sehr stark geprägt. Ich bin dann mal hingegangen und habe mir das Geschichtslehrbuch meiner jüngsten Tochter, das sie bis zum Abitur gehabt hat, genommen. Hier ist es, unsere Geschichte von Diesterweg. Dann habe dann nachgelesen, was unseren Oberschülern denn so über die Verursachung des Zweiten Weltkrieges präsentiert wird. Ich habe hier etwas gefunden. Dann habe ich viele andere Schulbücher kontrolliert und festgestellt, da steht überall das Gleiche drin zu diesem Phänomen der Kriegsentstehung. Den Schülern wird hier sehr einprägsam und einleuchtend deutlich gemacht, dass die deutsche Reichsregierung einen Krieg um jeden Preis wollte. Es ging nicht nur um Danzig, es ging nicht nur um Polen. Die Deutschen wollten einen Krieg um jeden Preis. Und das wird den Schülern hier sehr einprägsam dargestellt mit Zitaten aus einer Hitlerrede, die er eine Woche vor Kriegsbeginn vor Befehlshabern der Wehrmacht gehalten hat. Eine Rede vom 24. August 1939, wo Hitler, ich bringe jetzt mal ein paar Auszüge vor Armeeführern, sagt, Hitler, Doppelpunkt. Die Gegner haben nicht mit meiner großen Entschlusskraft gerechnet. Unsere Gegner sind kleine Würstchen. Ich sah sie in München. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment ein Schweinehund mit einem Vermittlungsplan vorkommt. So zitiert in diesem Buch auf der Seite 128. Ich erinnere Sie noch einmal an den zuletzt verlesenen Satz. Ich habe nur Angst, dass mir noch irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Der Satz spricht Bände, den kapiert jeder Schüler. Nur, er ist eine Fälschung. Er ist nachträglich in das Protokoll dieser Rede für den Nürnberger Prozess eingefügt worden, um beweiskräftiges Material zur Belastung der Hauptangeklagten zu haben, der Spitzengenerale, der Spitzenminister und Diplomaten und der Spitzenindustriellen. Dieses ist nachträglich in das Protokoll eingefügt worden. Wussten Sie, dass Hitler noch am Nachmittag vor Kriegsbeginn dem Reichstagspräsidenten und Luftfahrtminister Göring seine Zustimmung zu Verhandlungen mit dem britischen Botschafter in Berlin gegeben hat, um den Krieg abzuwenden, noch am Nachmittag vor Kriegsbeginn? Wussten Sie, dass Hitler die britische Regierung gebeten hatte, in der Danzig-Frage zwischen Deutschland und Polen zu vermitteln? Wussten Sie, dass Hitler in den letzten 10 Tagen vor Kriegsbeginn persönliche Briefe an die Regierungschefs Italiens, Frankreichs und Englands geschrieben hatte, um den Krieg abzuwenden? Und wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung Polen kurz vor Kriegsausbruch einen 16-Punkte-Vorschlag zur Regelung der deutsch-polnischen Differenzen gemacht hat? Die Polen haben sich geweigert, diesen Vorschlag anzunehmen. nicht inhaltlich, sondern sächlich. Sie haben das Papier nicht angenommen. Deshalb musste dieser Vorschlag über London laufen, über das britische Kabinett. Und so ist dieser 16-Punkte-Vorschlag in die Hände der englischen Kabinettsmitglieder gekommen und irgendwie per Zufall auch in die Hände der Frau des englischen Marineministers, Cooper. Frau Cooper las diesen 16-Punkte-Vorschlag und sagte spontan zu ihrem Mann, der deutsche Vorschlag ist doch so vernünftig. Da packte den englischen Marineminister Cooper das Entsetzen, denn ihm wurde auf einmal klar, dass die englische Bevölkerung genauso auf diesen Vorschlag reagieren könnte. Und er rief stehenden Fußes die Redaktionen von Daily Mail und Daily Telegraph an und forderte die Redaktionen auf den deutschen Vorschlag in einem möglichst ungünstigen Licht darzustellen. Da die Reichsregierung angekündigt hatte, diesen Vorschlag um Mitternacht über die Rundfunkstationen zu senden, kam dann auch noch der britische Botschafter in Berlin, Henderson, ins Außenministerium und bat dort Hendering, man möge diesen Vorschlag nicht über den Rundfunk bringen, mit der etwas fadenscheinigen Begründung, das könne ja die Verhandlungen mit den Polen stören. Der französische Historiker Racinier hat nach dem Krieg über diesen deutschen Friedensvorschlag geschrieben, hätten das französische und das britische Volk am 30. August 1939 von diesem deutschen Vorschlag Kenntnis gehabt, so hätten Paris und London kaum den Krieg an Deutschland erklären können, ohne einen Sturm der Entrüstung hervorzurufen, der den Frieden durchgesetzt hätte. Doch nun werden Sie sich fragen, woher ich das alles weiß. Ich weiß das aus den Akten des Nürnberger Prozesses, ich weiß das aus den Akten des englischen Auswärtigen Amtes, also des Foreign Office, aus den Akten des deutschen Auswärtigen Amtes, aus den Darstellungen zweier französischer Historiker und aus den Schilderungen der damals beteiligten Diplomaten. In den letzten 10 Tagen vor Kriegsbeginn ist intensiv zwischen Berlin und London verhandelt worden, um die deutsch-polnischen Probleme ohne Krieg aus der Welt zu schaffen. Denn die Polen weigerten sich, darüber zu verhandeln. Was waren die Probleme? Wir alle wissen noch, dass es um Danzig ging und fast alle wissen noch, dass es um die sogenannte Korridorfrage ging, also die exterritorialen Verkehrsverbindungen von Pommern in das damals abgeschnittene Ostpreußen. Was aber vergessen ist und was seit dem Krieg aus den deutschen Schulbüchern verbannt ist und was der Sache damals einen solchen Zeitdruck verliehen hat, ist die humanitäre Tragödie der nicht-polnischen Minderheiten in Polen. Das nach 1919 wieder selbstständige Polen hatte neben 19 Millionen polnischsprachigen und katholischen Staatsbürgern auch 5 Millionen nicht-katholische, römisch-katholische, 5 Millionen Ukrainer, 2,5 Millionen Juden, 2 Millionen Deutsche, 1,2 Millionen Weißrussen und in die zigtausend zählende Minderheiten an Litauern, Tschechen, Ungarn, Slowaken und Kaschuben. Die Weißrussen und die Ukrainer lebten in den damals polnischen Teilen Weißrusslands und der Ukraine. Die 19 Millionen katholischen Polen, polnischen Polen, versuchten von 1919 an, ihre 11 Millionen nicht polnisch sprechenden Landsleute und nicht römisch-katholischen Landsleute zu polonisieren und zu katholisieren. Sie kündigten deshalb das Minderheitenschutzabkommen von 1920, das ihnen die Siegermächte auferlegt hatten, denn die haben schon geahnt, was aus diesem Vielvölkerstaat einmal werden könnte. Wenn ich Ihnen nun etwas vortragen würde über das Schicksal der Volksdeutschen in Polen, dann könnte der eine oder andere vielleicht sagen, kenne ich schon, das sind die Übertreibungen von Vertriebenen. Dieses Argument höre ich ab und zu. Und deshalb will ich nicht über die Volksdeutschen sprechen, sondern ich möchte über die größte Minorität Polens sprechen, über die Ukrainer. Das Schicksal der Ukrainer in Polen ist deshalb sehr gut dokumentiert, weil viele Ukrainer damals aus Polen ausgewandert und in Britisch-Kanada eingewandert sind. Und somit haben die britischen Medien, die britische Öffentlichkeit und die zwei britischen Parlamente in den ganzen Jahren ein besonderes Auge auf das Los der Ukrainer in Polen gehabt. Und so ist dann auch vieles aus der Zeit ganz gut dokumentiert. So schreibt zum Beispiel der Manchester Guardian vom 14. Dezember 1931, die Minderheiten in Polen sollen verschwinden. Diese Politik wird rücksichtslos vorangetrieben, ohne die geringste Beachtung der öffentlichen Meinung in der Welt, der internationalen Verträge und des Völkerbunds. Die Ukraine ist unter polnischer Herrschaft zur Hölle geworden. Von Weißrussland kann man das Gleiche mit noch größerem Recht sagen. Das Ziel der polnischen Politik ist das Verschwinden der nationalen Minderheiten auf dem Papier und in der Wirklichkeit. Soweit der Manchester Guardian. Auch in den Parlamentsprotokollen kann man ähnliche Dinge finden. So habe ich unter dem Datum vom 15. Juni 1932 einen Bericht gefunden, in dem ein Lord Noel Buxton vor dem Oberhaus in London als Berichterstatter vom Völkerbund über die jüngsten Verhandlungen beim Völkerbund berichtet. Er sagt: In den letzten Tagen sind auf den Tagungen des Rats des Völkerbundes wichtige Fragen, die die nationalen Minderheiten betreffen, behandelt worden. Vor allem wurde auf der Januartagung ein Bericht verhandelt, der sich mit der sogenannten Terrorisierung beschäftigt, die im Herbst 1930 in der polnischen Ukraine stattgefunden hat. Die Assimilierung durch Zerstörung der Kultur ist dort an der Tagesordnung. Aus dem Korridor und aus Polen sind bereits nicht weniger als 1 Million Deutsche seit der Annexion abgewandert, weil sie die Bedingungen dort unerträglich finden. Im polnischen Teil Ostgaliziens wurden vom Ende des Krieges bis 1929 die ukrainischen Volksschulen um 2/3 vermindert. In den Universitäten, in denen die Ukrainer unter österreichischer Herrschaft 11 Lehrstühle innehatten, besitzen sie jetzt keinen, obwohl ihnen 1922 von der polnischen Regierung eine eigene Universität versprochen worden war. In dem Teil der polnischen Ukraine, der früher zu Russland gehörte, in Wolynien, sind die Bedingungen noch härter. In der ganzen Ukraine gibt es ein System der polizeilichen Verfolgung. Der Lord Noel Buxton fährt dann an einer späteren Stelle dieses Protokolls fort: Wir können in diesem Zusammenhang eine besonders beklagenswerte Tatsache nicht beiseite lassen, nämlich die Folterungen von Gefangenen in Gefängnissen und von Verdächtigen, die sich die Ungnade der polnischen Behörden zugezogen haben. Überzeugende Beweise dafür, dass in solchen Fällen mittelalterliche Foltern angewendet werden, liegen zu meinem Bedauern vor. Diese Darstellungen wurden im Völkerbundsrat durch Lord Cecil als Delegiertem der britischen Regierung als das Gewissen der Menschheit erschütternd bezeichnet. Sie sind vom Völkerbundsrat nicht untersucht worden, wie das hätte erfolgen müssen. An nochmal späterer Stelle fährt der Lord fort: Ich möchte eure Lordschaften an die ukrainische Not erinnern durch Verlesen der Worte eines ausgezeichneten Rechtsgelehrten, Sir Walter Napier, der zu einem konkreten Fall Folgendes schreibt: Die Führer des Dorfes wurden umringt, in eine Scheune getrieben, entkleidet, niedergehalten und mit dicken Stöcken, die zum Dreschen gebraucht werden, geschlagen. Ärzten war es verboten, von den Städten in die Dörfer zu gehen. Und die Bauern, die den Versuch machten, sich zur Behandlung in die Städte zu begeben, wurden von der Polizei zur Umkehr gezwungen. Soweit zwei britische Stimmen. Aber auch in Frankreich ist das, was sich in Polen der damaligen Zeit abgespielt hat, nicht unbeobachtet und unbemerkt geblieben. Ein französischer Slawistikprofessor, der insgesamt 3 Bücher über das Polen der damaligen Zeit geschrieben hat, bei einem Polenaufenthalt die zwangsweise Angliederung der Ukraine und Weißrusslands an Polen erlebt, beobachtet und beschrieben. Und er schreibt dazu: Es wurde erschossen, gehängt, gefoltert, eingesperrt, beschlagnahmt. Viele ukrainische Priester wurden hingerichtet. Um Überfüllungen zu vermeiden, machten die Polen keine Gefangenen. Die Gefängnisse von Lemberg quellen über von Ukrainern aller Schichten, deren einziges Vergehen darin besteht, Ukrainer zu sein oder ukrainisch zu sprechen. Soweit eine französische Stimme zu diesen Dingen. Also die Welt hat durchaus mitbekommen, was sich damals in Polen abgespielt hat, mal ganz abgesehen von dem Schicksal der Deutschen oder der Juden in Polen. Die Juden in Polen wurden von 1934 bis 1939 genauso verfolgt wie die anderen Minderheiten. Und in den eben genannten Jahren 34 bis 39 verlassen deshalb 557.000 Juden, also über 500.000 Juden, Polen und suchen in Deutschland oder auf dem Umweg über Deutschland im Ausland Zuflucht und Asyl. 1939 verschlechtern sich auch wieder die Lebensbedingungen der deutschen Minderheit. Ich sage auch wieder, die Polen hatten ja den Minderheitenschutzvertrag von 1920 gekündigt. Das Deutsche Reich hatte dann 1934 einen bilateralen Minderheitenschutzvertrag geschlossen zum Schutz der deutschen Minderheit in Polen. Und da haben sich die Polen auch nicht lange dran gehalten. Dann hat die Reichsregierung im November 1940 1937 einen dritten Vertrag geschlossen, der hat dann eben auch nur ein Jahr vorgehalten. Und 1939 ging es wieder los. Den Deutschen wurden Schulen geschlossen, Geschäfts- und Betriebslizenzen entzogen, Arzt- und Apothekerapprobationen entzogen, Bauernhöfe angesteckt, Geschäfte boykottiert und Deutsche auf offener Straße verprügelt. Und die Volksdeutschen, die versuchten, diesem Drangsal zu entkommen und die den Versuch machten, Polen durch eine Flucht zu verlassen, wurden, wenn sie an der Grenze gestellt wurden, genauso beschossen und erschossen wie Jahrzehnte später Deutsche auf der Flucht von Deutschland Ost nach Deutschland West. Trotzdem gelingt es alleine im August 1939, also in dem Monat vor Kriegsbeginn, annähernd 80.000 Volksdeutschen Polen durch die Flucht zu verlassen und sich in den Sammellagern auf dem Reichsgebiet oder auf Danziger Gebiet einzufinden. Alle Minderheiten in Polen erleiden 1939 eine humanitäre Tragödie wie die Minderheiten in Jugoslawien unter Milosevic. An die erinnern wir uns noch, weil wir die Fernsehbilder noch im Auge und im Gedächtnis haben. Aber über das, was sich 1939 abgespielt hat, schweigen sich unsere Schulgeschichtsbücher aus. Und das ist damit aus dem kollektiven Bewusstsein unseres Volkes verschwunden. Von 1920 bis 1939 gehen beim Völkerbund in Genf annähernd 15.000 Minderheitenbeschwerden aus allen Minderheiten beim Völkerbund ein und der Völkerbund hilft denen nicht ab. Das Auswärtige Amt in Berlin registriert allein im letzten Halbjahr vor Kriegsbeginn etwa 1.500 Fälle von Willkürakten, Rechtsbrüchen und Drangsalen an Deutschen in Polen. Der damalige Staatssekretär von Weizsäcker, Stellvertreter des Reichsaußenministers, übrigens auch Vater unseres späteren Bundespräsidenten, dieser Staatssekretär von Weizsäcker schreibt zu diesen Vorgängen in seinen Erinnerungen: Unsere diplomatischen und Konsularberichte aus Polen zeigten, wie 1939 die Welle immer höher auflief und das ursprüngliche Problem Danzig und die Passage durch den Korridor überdeckte. In dieser Lage einer humanitären Katastrophe glaubte Hitler, zu einer Balljenregelung der Danzig, der Korridor und der Minderheitenfrage kommen zu müssen. Die Danzig-Frage hätte noch ein, zwei Jahre schmoren können, aber die Minderheitenfrage eben nicht. Und Hitler hat in vielen Briefen und Noten und mündlichen Äußerungen gegenüber Franzosen und Briten im Jahr 1939 deutlich gemacht, dass dieses Problem inzwischen unaufschiebbar geworden ist und noch 1939 durch ein polnisch-deutsches Arrangement gelöst werden muss. Er sagte, die Tragödie der 1 Million Deutschen in Polen erlaubt keine weitere Aufschiebung. So hat Hitler den Polen seit Oktober 1938 immer wieder Vorschläge zur Lösung der deutsch-polnischen Probleme gemacht und im August 1939 dann ein Ultimatum gestellt. Für mich war ganz interessant, dass Hitler in den letzten Tagen vor Kriegsbeginn, nachdem er schon den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion in der Tasche hatte, nachdem er den Vertrag hatte, dreimal den schon festgelegten Angriffsbeginn, schon befohlenen Angriffsbeginn der Wehrmacht nach hinten verschoben hat. Und es ist interessant, in den Tagebüchern der Wehrmacht die Begründung Hitlers nachzulesen. Es ist immer die gleiche. Jedes Mal begründet Hitler seine Verschiebung mit den Worten: Ich brauche noch Zeit zum Verhandeln. Wenn er denn diesen Krieg wirklich zu der Zeit hätte haben wollen, dann hätte er mit dem Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion in der Tasche den Krieg beginnen können und hätte nicht dreimal verschieben müssen. Hitler hat sich bei seinen Verhandlungen eines schwedischen Vermittlers bedient, des schwedischen Industriellen Birger Dalerus, ein Mann, der exzellente private und Geschäftsbeziehungen sowohl nach Berlin als auch nach London unterhielt. Und dieser Dalerus hat in den letzten Tagen vor Kriegsbeginn das gemacht, was wir heute Pendeldiplomatie nennen. Man kann den Gang dieser Verhandlungen sehr gut aus den Aufzeichnungen des industriellen Birger Dalerus und aus den Akten des deutschen und des englischen Auswärtigen Amtes nachzeichnen, auch aus den Prozessakten des Nürnberger Prozesses und aus den Aufzeichnungen der damals beteiligten englischen und deutschen Botschafter. Man kann den Gang dieser Verhandlungen Tag für Tag und Stunde für Stunde genau rekonstruieren. Und trotzdem wird nichts davon in unseren Schulbüchern berichtet. Weder die humanitäre Tragödie der ukrainischen, jüdischen, deutschen und weißrussischen Minderheit, noch die Versuche, den Ausbruch eines neuen Krieges im letzten Moment zu verhindern. Ich fand die Verhandlungen der letzten Tage vor dem Krieg so spannend, dass ich die letzten 10 Tage in meinem Buch Tag für Tag und Stunde für Stunde nachgezeichnet habe. Es ist wie ein Krimi, wenn man das heute liest und mitbekommt, wie wer wen austrickst, wann wer wem was sagt, wie da gerungen wird um den Frieden und wie betrogen wird zur gleichen Zeit. Ich habe dann Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen zusammentragen müssen, weil ich das in keinem Buch am Stück gefunden habe. Und ich habe das mit der Methode eines Kalendariums gemacht. Wenn man sich also ein Kalendarium schreibt und dann 10, 20, 30 Bücher liest und aus jedem die Fakten und die Daten mit Datum und Stunde in dieses Kalendarium einschreibt und das hinterher am Stück liest, dann kommt man zu Erkenntnissen, zu denen man nicht kommt, wenn man nur 1 oder 2 oder 3 Bücher zu dieser Frage liest. Ein kleines Beispiel dazu. Wenn man zum Beispiel in den Memoiren des französischen Oberbefehlshabers General Gamelin liest, dass er im Mai 1939 persönlich dem polnischen Kriegsminister verspricht, dass das französische Heer im Falle einer deutsch-polnischen Auseinandersetzung um Danzig, dass das französische Heer mit Masse Deutschland von Westen her angreifen wird. Und wenn Sie dann in einem anderen Dokument lesen, in einem Kabinettsprotokoll der französischen Regierung, dass genau der gleiche General Gamelin kurz darauf dem französischen Ministerpräsidenten und den Ministerkollegen vorträgt, dass an einen solchen Angriff überhaupt nicht zu denken ist, dann fügt sich das zu einem Bild. So habe ich über 200 Geschichtsbücher und Dokumentenbände und Memoiren durchgearbeitet, um die Geschichte der Kriegsentstehung zu erzählen. Übrigens hat das französische Versprechen, Deutschland von Westen her anzugreifen, die Polen verleitet, in der Danzig-Frage stur zu bleiben. Und ähnliche Versprechen aus England und Amerika haben die Polen von einem Sieg über Deutschland träumen lassen und sie letzten Endes ja in ihr Unglück gestürzt. Ich möchte nun gerne etwas zu den Quellen sagen, die ich benutzt habe. Es ist üblich, dass Ministerien, vor allem die auswärtigen Ämter, ihre amtlichen Dokumente nach einer gewissen Zahl von Jahren zusammenstellen und veröffentlichen. Ich zeige Ihnen hier einmal ein Band des Deutschen Auswärtigen Amtes, das sind die Akten einer Woche. Und ich habe als nächstes, weil ich ja kein studierter Historiker, sondern Laie bin, so einiges Lehrgeld zahlen müssen. Das Erste, was ich beim Lesen deutscher, englischer und anderer solcher Akten kapiert habe, war, dass natürlich jeder ein bisschen die Akten so auswählt, dass er in einem günstigen Licht dasteht. Hätte ich mir vorher denken können. Dann kam aber in diesem Aktenband etwas, was mich doch stutzen ließ und mich ratlos gemacht hat. Ich fand eine Hitlerrede hier protokolliert, die gefälschte Stellen hat. Und man veröffentlicht kein selbstbelastendes Material, vor allem nicht amtlicherseits, wenn man weiß, dass es gefälscht ist. Ich konnte mir da keine Antwort zu geben, wie sowas zustande kommen kann, aber ich hatte einen netten Geschichtsprofessor, der mir in solchen Fragen immer mal wieder mit Rat zur Seite stand. Den habe ich angerufen und gesagt, wie kann das sein? Und da sagt der lieber Schulze-Runhoff, lesen Sie mal in dem Band das Vorwort und lesen Sie in allen nach dem Krieg gedruckten deutschen Aktenbänden der Vorkriegszeit und der Kriegszeit, das Vorwort, es steht immer das Gleiche drin. Da steht vorne drin, dass die Akten des Deutschen Auswärtigen Amtes der Vorkriegszeit und der Kriegszeit ausschließlich von englischen, französischen und amerikanischen Historikern und Archivaren zusammengestellt worden sind. Die einzigen deutschen Hände, die hieran mitgearbeitet haben, waren die des Buchdruckers und des Buchbinders. So kann man auch Geschichte beeinflussen. Ich habe dann, nachdem ich dies kapiert habe, mir die gleichen Akten in der Drucklegung von 1939, 40 und 41 besorgt. Das sind sie ja schon mal veröffentlicht worden. Und dann eine ganze Reihe von interessanten Dokumenten verglichen und dann eben festgestellt, dass der eine da und der andere dort auslässt. Also alle sind irgendwie Schlawiner. Aber ich fand, dass noch genügend Interessantes hier drin verborgen ist, in diesem deutschen Band, in den englischen, belgischen und den anderen, die ich zur Hand hatte. und dass sich daraus sehr viel rekonstruieren lässt, was bis heute eigentlich nicht aufgefallen ist. Ein Beispiel dafür. Ich sagte gerade, dass dies der Band einer Woche ist. Da können Sie sich vorstellen, wie viel Regalmeter die Bände von 1935 anfüllen. Die konnte ich natürlich nicht am Stück lesen, dann wäre ich 120 geworden, ehe ich fertig gewesen wäre. Ich habe also selektiv gearbeitet, immer nach den Ereignissen, über die ich schreiben wollte, gesucht. Also sagen wir mal Wiener Protokoll oder Münchner Konferenz. Dann kann man da suchen nach dem Stichwort oder nach dem Namen oder nach dem Datum. Wie das aber so mit fremden Büchern ist, man blättert ein bisschen fort und man blättert ein bisschen zurück, um zu sehen, was war da vorher los oder danach. Und dabei habe ich auch so manches gefunden, nachdem ich gar nicht gesucht habe. Ein Beispielchen dafür. In diesem Buch ist ein Schriftwechsel enthalten, den ich für sehr interessant halte. So steht in allen deutschen Geschichtsbüchern Hitlers Untat, die drei baltischen Staaten Stalin zu überlassen. Und zwar mit dem geheimen Zusatzprotokoll vom 23. August 1939. Auf mich hat das immer wie ein finsteres Komplott zwischen Hitler und Stalin gewirkt. Ein Komplott, mit dem die Litauer, die Letten, die Esten, die Finnen und Ostpolen der Sowjetunion zugesprochen worden sind. Dieses geheime Zusatzabkommen gibt es und das ist eine Schurkerei, da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Aber ich fand die Begleitumstände sehr interessant, die ich so vorher noch nicht gelesen hatte. Sie werden wissen, dass unmittelbar vor den deutsch-sowjetischen Verhandlungen in Moskau sowjetisch-französisch-britische Verhandlungen in Moskau stattgefunden haben und da waren es die Briten und Franzosen, die einen solchen Vertrag mit den Sowjets haben wollten. Und da waren es die Briten und Franzosen, die die drei Baltenstaaten den Sowjets geopfert haben. Nur, deren Vertrag ist zum Schluss nicht zustande gekommen. Also schon die Briten und Franzosen waren zur gleichen Schweinerei bereit. Nun mein Zufallsfund in den Akten. Ich lese dort so schön Brief nach Brief. Wie bekannt, dass die deutsche Reichsregierung einen Nicht-Einmischungspakt mit der Sowjetunion anstrebt und deshalb in Moskau vorstellig wird. Der sowjetische Außenminister Molotow antwortet in einem Schreiben, dass Deutschland einen solchen Pakt haben könnte, aber nur, wenn Deutschland auch ein geheimes Zusatzprotokoll mit unterschreibt. Die deutsche Botschaft fragt natürlich im nächsten Brief gleich, was denn in diesem geheimen Zusatzabkommen stehen sollte. Die sowjetische Antwort lautet, im geheimen Zusatzabkommen solle eine Bestandsgarantie für die drei Baltenstaaten abgegeben werden. Eine Bestandsgarantie. Die deutsche Reichsregierung antwortet mit nächstem Brief, sie sei mit einer Bestandsgarantie für die drei Balten einverstanden. Und die Reichsregierung bittet dann, den Textentwurf für das geheime Zusatzabkommen zugeleitet zu bekommen. Die sowjetische Regierung leitet den Text nicht zu, sondern lädt stattdessen von Ribbentrop nach Moskau ein. Und am 23. August 1939, 7 Tage vor Kriegsbeginn, reist der deutsche Außenminister von Ribbentrop nach Moskau. Er hat Verhandlungsvollmacht, er hat Unterzeichnungsvollmacht und er weiß, dass er einen Nicht-Angriffspakt unterschreiben soll und dass er die Bestandsgarantie für die drei Balten unterschreiben soll. An jenem 23. August um 18 Uhr tritt von Ribbentrop erstmals Stalin im Kreml gegenüber. Er glaubt immer noch, dass er gleich einen Vertrag als Bestandsgarantie für die Balten unterschreiben soll. Aber um Mitternacht schon wird der berühmte Nicht-Angriffspakt und mit ihm das Zusatzprotokoll unterzeichnet, mit dem die drei Baltenstaaten, Finnland und Ostpolen, den Sowjets als Interessengebiet zugesprochen werden. Was ist in den 6 Stunden zwischen 18 Uhr und Mitternacht der Unterzeichnung des Vertrages geschehen? Molotow eröffnet von Ribbentrop den Inhalt dieses geheimen Zusatzabkommens, nämlich die Aufteilung Osteuropas in 2 Interessensphären. Von Ribbentrop ist überrascht, damit hat er nicht gerechnet. Er hat zwar Verhandlungsvollmacht und Unterzeichnungsvollmacht, aber das ist ihm doch so schwerwiegend, dass er sich nicht traut, dieses selbst zu verhandeln oder zu entscheiden. Er bittet um eine Auszeit in der Konferenz und ruft dann aus dem Kreml Hitler in der Reichskanzlei an, trägt ihm vor, was sich da gerade ergeben hat und was in diesem Zusatzabkommen stehen soll. Hitler ist selbst überrascht, aber er braucht ja dieses Stillhalteabkommen mit der Sowjetunion und sagt dann, nach ganz kurzem Überlegen zu von Ribbentrop unterzeichnen sie. So ist dieses geheime Zusatzabkommen ein Überraschungscoup der Sowjets. So hatte ich das noch nie irgendwo gelesen, obwohl jeder das in diesem Band nachlesen kann. Der steht in jeder Universitätsbibliothek zu jedermanns Gebrauch. Hitler hat hier akzeptiert, was vorher schon die Briten und die Franzosen akzeptiert haben, was die Sache nicht besser macht. Denn es ist und bleibt ein Vergehen an der Souveränität der Balten und der Finnen. Zu diesem geheimen Zusatzabkommen gehört auch, dass Deutschland der Sowjetunion freie Hand in Ostpolen einräumt. Kaum, dass dieses geheime Zusatzabkommen unterschrieben ist, etwa Mitternacht, wird es noch am gleichen Vormittag, etwa 10 Uhr, von einem deutschen Diplomaten an der deutschen Botschaft in Moskau an einen amerikanischen Diplomaten von der amerikanischen Botschaft in Moskau verraten. Der legt das Ding gleich seinem Botschafter vor und der Botschafter telegrafiert den Inhalt des geheimen Zusatzabkommens noch mittags rüber nach Washington. Und wenn Sie in die Zeitverschiebung zwischen Moskau und Washington rechnen, dann wissen Sie, dass der Inhalt des geheimen Zusatzabkommens morgens bei Dienstbeginn auf dem Präsidentenschreibtisch lag, als der ins Oval Office kam. Roosevelt hat dieses Wissen also sofort gehabt und er hat sofort gewusst, dass Polen nun von Deutschland und der Sowjetunion bedroht ist. Roosevelt hält dieses Wissen vor den Polen geheim. Er lässt die Polen stattdessen wissen, sie sollten in der Danzig-Frage unnachgiebig sein. So hat Roosevelt die Polen wissentlich in eine deutsch-sowjetische Falle laufen lassen. Und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Polen in Kenntnis dieser neuen Gefahr lieber auf ihre ohnehin begrenzten Rechte im Freistaat Danzig verzichtet hätten, als stattdessen Ostpolen an die Sowjets zu verlieren. Zurück zu der von mir eingangs zitierten Hitler-Rede, die man auszugsweise bis heute in so vielen Schulgeschichtsbüchern findet. Die weist ja offensichtlich aus, dass das nicht stimmt, was ich Ihnen hier in der letzten halben Stunde vorgetragen habe. Wenn Hitler eine Woche vor Kriegsbeginn sagt, er habe Angst, dass ihm noch irgendein Schweinehund mit einem Vermittlungsvorschlag dazwischen kommt, wenn er das so gesagt hat, hat er ja doch Krieg um jeden Preis gewollt. Ich habe etwa ein halbes Jahr Hitlerreden ausgewertet, dabei mit besonderer Akribie die geheimen Reden, um herauszufinden, was er denn nun wirklich gesagt hat. Denn es ist unbestritten, worüber Hitler in diesen Versammlungen gesprochen hat, aber es ist weitgehend bestritten, was er denn konkret gesagt hat. Ich wollte das herausfinden und ich habe darüber sehr ausführlich in meinem Buch geschrieben, kann das aber jetzt in einer Stunde nicht bringen. Ich wollte ja wissen, ob die Vätergeneration Mitwisser und deshalb mitschuldig war. Meine Eingangsfrage, ob die Vätergeneration von Beginn an Mitwisser oder mitschuldig war, war das schon sehr wichtig, was Hitler wirklich gesagt hat. Und für unsere Schüler ist es heute sehr wichtig, dass sie nicht mit Falschzitaten manipuliert werden. Der von den deutschen Schülern üblicherweise, vermittelte Eindruck, die deutsche Reichsregierung und insbesondere Hitler hätten diesen Krieg unbedingt haben wollen, ist eine mehr. Ich habe das Wort diesen Krieg betont. Diesen Krieg 1939 als Weltkrieg, den hat Hitler so nicht gewollt. Ob er vielleicht später einmal unter für ihn oder Deutschland günstigeren Bedingungen nicht doch einen Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hätte, ist eine hypothetische Frage, die einem Historiker nicht erlaubt ist. Diesen Krieg 1939, so hat er nicht gewollt. Hitler hat das Danzig-Problem 1939 lösen wollen und die drängenden Probleme der deutschen Minderheit. Und das noch in diesem Jahr 1939 auf dem Verhandlungswege oder mit Krieg. Er hat hoch gepokert. So hat er diesen Krieg riskiert und das ist sein Teil Schuld am Zweiten Weltkrieg und somit auch unser Teil Schuld am Zweiten Weltkrieg. Was mich bei meinen Studien so erstaunt hat, war, dass auch die französische Regierung, die englische, die italienische, die polnische, die sowjetische und die amerikanische Regierung diesen Krieg riskiert haben. Und dass sie ihn zum Teil mit entfacht haben. Ich habe die Sachverhalte und Indizien dazu ausführlich in meinem Buch behandelt. Der Ursprung dieses Krieges, soweit er den deutschen Schuldanteil betrifft, liegt nach meiner Beurteilung vor allem in der völkerrechtswidrigen Besetzung der Tschechei vorher. Damit hat Hitler vielen anderen Regierungen einen Grund geliefert, den berechtigten Anschluss Danzigs an das Deutsche Reich zu verhindern. Sie werden sich nun fragen, welches Interesse denn andere Regierungen an einem neuen Weltkrieg haben konnten. Ich kann das hier nur ganz kurz anreißen. Die Sowjetunion wollte die ihr 1920 von den Polen abgenommenen Gebiete Weißrusslands und der Ukraine wiederhaben. Gebiete, die man heute fälschlicherweise als Ostpolen bezeichnet und die ich in meinem Vortrag auch immer als Ostpolen bezeichnet habe, damit Sie wissen, worum es geht. Stalin wollte außerdem den Zusammenbruch der kapitalistischen Welt erreichen, indem er die Voraussetzungen für einen deutsch-britisch-französischen Krieg schuf. Er hat deshalb fast gleichzeitig, eigentlich gleichzeitig, nicht nur fast, mit Deutschland, Frankreich und England verhandelt, um den drei Parteien den Rücken für einen Krieg zu stärken. Stalins Kalkulation war, dass nach einem Krieg der Deutschen, Briten und Franzosen gegeneinander Europa, so Zentraleuropa, so verwüstet und verarmt sein würde, dass es reif für eine kommunistische Revolution sein würde. England wollte die neue erste Macht auf dem Kontinent zerschlagen und verhindern, dass nach einer friedlichen Danzig-Lösung die letzte noch offene Frage von Versailles auf die Tagesordnung kam, nämlich die Rückgabe der ehemals deutschen Kolonien an Deutschland. Dieses ist von Hitler in vielen Briefen, vielen Reden, vielen Noten zwischen Deutschland und England immer wieder thematisiert worden, oft auch gegenüber Frankreich. Das ist eine Sache, die ich sehr lange übersehen habe, aber sie zieht sich wie ein roter Faden durch alle Verhandlungen durch. Den Engländern ist also durchaus klar gewesen, dass wenn Danzig gelöst ist, friedlich, dann der nächste Schritt dran kam und da wären sie mal die Gebenden gewesen. Die englische Regierung hat der deutschen Reichsregierung in der letzten Woche vor dem Kriegsbeginn vorgetäuscht, sie vermittele zwischen den Deutschen und den Polen und den Polen hat sie gleichzeitig verschlüsselt mitgeteilt, sie, die Polen, bräuchten auf die deutschen Wünsche nicht einzugehen. Frankreich hatte seit 1935 einen Versailler Gewinn nach dem anderen verloren und es hatte auch seit 1937 oder 1938 seine Militärüberlegenheit gegenüber Deutschland nicht mehr aufrechterhalten können. Deutschland hat Frankreich zwar nach dem Ersten Krieg dreimal vertraglich zugesichert, dass wir, die Deutschen, keine Ansprüche mehr auf Elsass-Lothringen stellen, aber die Franzosen haben es uns nicht geglaubt. Französische Politiker haben schon im Januar 1939, also vor Hitlers Missetat mit der Tschechei, im Januar 1939 die Polen aufgefordert, in der Danzig-Frage stur zu bleiben und einen Krieg zu riskieren. Das kann ich ruhig nochmal wörtlich wiederholen, einen Krieg zu riskieren. Polen hatte schon 1919 in Versailles Teile von Pommern, Ostpreußen und Schlesien für sich beansprucht. Dann 1933 dreimal der französischen Regierung ein Angebot für einen gemeinsamen polnisch-französischen Angriff gegen Deutschland gemacht. Polen hatte mit den Unterstützungsversprechen der Engländer, Franzosen und Amerikaner im Rucksack von einem leichten Sieg über das Deutsche Reich geträumt. Polen hat diesen Krieg in Hoffnung auf einen Sieg und auf einen Gewinn aus diesem Sieg riskiert. In den USA sind die Motive nicht so durchsichtig. Hier war es Roosevelt, der 1933 kaum ins Amt gekommen, sofort ein großes Flottenbauprogramm in Gang setzt und gleichzeitig von der deutschen Reichsregierung verlangt, dass sie jedes Aufrüsten unterlässt und sich an die Versailler Beschränkungen hält. Roosevelt wollte die Einhaltung der Versailler Bedingungen erzwingen. Außerdem war den Amerikanern der sich ausweitende und florierende Südamerika-Handel ein Dorn im Auge. Deutschland breitete sich wirtschaftlich nach Südamerika aus, während die Wirtschaftsbeziehungen der Amerikaner nach Südamerika im gleichen Maße zurückgingen. Roosevelt fordert England auch im Januar 1939, also vor Hitlers Tschechei-Missetat, auf. Er fordert England auf, einem Krieg mit Deutschland nicht auszuweichen. Und Roosevelt hat das deutsch-sowjetische geheime Zusatzabkommen über die Teilung Polens vor den Polen geheim gehalten, weil er verhindern wollte, dass die Polen in der Danzig-Frage nachgeben. Roosevelt wollte keine deutsch-polnische Einigung. Roosevelt wollte Krieg. Ich komme nun zum Schluss. Ich wollte Ihnen berichten, dass die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs nicht so schlicht gestrickt ist, wie uns das die deutsche Nachkriegsgeschichtsschreibung vorgaukelt. Ich kann nur hoffen, dass bald eine neue, emanzipierte Generation von deutschen Historikern kommt, die sich dieses Themas erneut annimmt, die Akten durchforstet und die Geschichte wahrheitsgemäß darstellt. Für mich ist so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass die zwei Historiker, Dr. Scheil und Dr. Post, zeitgleich mit mir das gleiche Thema bearbeitet haben und beide zum gleichen Ergebnis kommen wie ich, was die Kriegsschuldfrage betrifft. Vielleicht, so hoffe ich, habe ich mit meinem Buch einen kleinen Anstoß für den einen oder anderen jungen Historiker gegeben, die Dinge wieder durchzusehen und selber darüber zu arbeiten. Ich meine, unser Volk braucht eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der Kriegsursachen, um ein wenig an seiner Selbstachtung zu gesunden. Ich habe mir vor ein paar Tagen noch eine Bemerkung unter mein Manuskript geschrieben, als ich nämlich gelesen habe, was der frühere BDI-Vorsitzende Hans-Olaf Henkel in einem Interview im Mai vorigen Jahres gesagt hat, in Bezug auf die deutsche Reformmisere von heute. Henkel hat gesagt, es ist der deutsche Schuldkomplex, der uns lähmt. Lassen Sie uns gemeinsam ein Stück von diesem Schuldkomplex abtragen.